Heute Morgen geht es ja um den reichen Jüngling und um die Kosten und den Lohn der Nachfolge. Warum folgen wir Jesus eigentlich nach? Wenn du in dein eigenes Leben schaust, man könnte auch die Frage anders aufzäumen: Hast du eigentlich Frieden mit Gott? Und zwar wirklichen Frieden. Ich komme noch darauf, das zu unterscheiden. Es gibt ja manchmal auch einen Unfrieden, der auch bei Wiedergeborenen vorkommt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ansonsten müsste mich hinterher darauf ansprechen, dass ich Sachen verspreche und es nicht halte. Jesus kommt, so steht es in Matthäus 19, oder ist unterwegs, und da trat einer zu ihm ab Vers 16, Matthäus 19, ab Vers 16. Da trat einer zu ihm und sprach: Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben habe? Jesus aber sprach zu ihm: Was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach der junge Mann zu ihm: Welche? Jesus sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm: Das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Oder was muss ich noch tun? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein? So geh hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da die Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser und Brüder oder Schwestern oder Vater und Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben erben. Und viele, die Ersten sind, werden die Letzten, und die Letzten werden die Ersten sein. Der erste große Gedankenpunkt, die Kosten der Nachfolgen. Der junge Mann kommt mit einer inneren Zerrissenheit zu Jesus. Ihm treibt diese Frage an. Und durch das Gespräch wird ja deutlich, es ist ein sehr frommer junger Mann. Es treibt ihn aber die Frage an: Was muss ich tun, um ewiges Leben zu ererben? In dem Gespräch wird deutlich, er ist sehr fromm. Er kennt die Gebote und er hat sie gehalten. In der Gemeinde, es wäre ein Top-Mitarbeiter, einer, der immer pünktlich ist, der freundlich ist, der sich um den Nächsten kümmert, der sich um das kümmert, was liegen bleibt, der die Arbeit tut ohne Murren. Nach außen hin sehr fromm. Nach außen hin sehr engagiert. Nach außen hin einer, der bibeltreu und bibelfest ist, der also weiß, was da steht, der weiß, was Gott will und der es tut. Aber nach innen, und deswegen habe ich vorhin die Frage gestellt, nach innen bleibt diese quälende Ungewissheit. Nach innen diese quälende Ungewissheit mit der Frage, mit der er zu Jesus kommt: Was muss ich tun? Ich merke, dass es nicht reicht. Mein Gewissen schreit. Ich kann tun, was ich will. Ich tue alles, was ich von Gott erkenne, und mein Gewissen lässt mir keine Ruhe. Es ist nicht genug. Diese innere Zerrissenheit, die durch diese Verse herausschreit, ich hoffe, du kennst sie nicht, aber vielleicht kennst du sie. Diese innere Zerrissenheit, dass man sich für Jesus einbringt, diese innere Zerrissenheit, dass das, was gepredigt wird, versucht man umzusetzen und doch kommt unser Herz nicht zur Ruhe. Und doch sind wir nicht sicher, ob es genug ist, was wir tun. Und das ist genau die Frage, die der junge Mann auch stellt, als Jesus ihm antwortet: Halte die Gebote, das habe ich getan von meiner Jugend an. Aber was muss ich noch tun? Was kann ich noch machen, damit endlich mein Gewissen zur Ruhe kommt? Damit endlich diese innere Zerrissenheit überwunden wird? Damit endlich diese innere Zerrissenheit aufhört, in der ich stehe, die mich auffrisst? Mit dieser Frage kommt er ja zu Jesus. Wir wissen nicht, ob er vorher andere schon gefragt hat und keine ausreichende Antwort gekriegt hat, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob er von Jesus sich die Antwort erhofft hat nachher, dass Jesus gesagt hätte, ja, ist alles gut. Das sind einfach manchmal innere Kämpfe, die man hat, da musst du durch, das hat jeder. Aber Gott wird dich schon annehmen. In dieser Zerrissenheit, in dieser Verzweiflung kommt er aber genau zum Richtigen. Er wendet sich an Jesus. Er hat nämlich keinen Frieden mit Gott. Er findet nicht diese innere Ruhe, die er sich verspricht. Er weiß eben, dass es nicht genügt, was er getan hat, sonst würde er diese Frage nicht stellen. Mit anderen Worten, er hat Gott nicht zum Vater, sondern er hat Gott maximal zum Auftraggeber, maximal zum Arbeitgeber. Und dann noch ein Arbeitgeber, bei dem er nicht weiß, ob er am Ende des Tages auch Lohn für seine Arbeit kriegt, weil er nicht weiß, ob die Arbeit, die er getan hat, genau dem entspricht, was der Arbeitgeber will, weil er den Vertrag nicht richtig kennt. Und das ist das Problem. Jesus antwortet ihm ja nicht, du machst folgenden Fehler, dass du versuchst, die Gebote zu halten, sondern Jesus' Antwort geht in eine ganz andere Richtung. Und zwar, sie ist sehr, sehr beunruhigend, diese Antwort, die Jesus gibt. Ich habe es ja schon gesagt, wir wissen nicht genau, welche Antwort sich dieser Mann gewünscht hat. Wir wissen nicht genau, ob er sein Gewissen beruhigen wollte durch den großen Wanderprediger, durch den großen Meister, der durch seine Wundertaten, der durch seine Predigt sehr bekannt wurde, sehr umstritten war, aber die Massen anzog, ob er von ihm hören wollte, es ist schon gut, was du tust, wir haben alle damit zu kämpfen. Und wenn man Vorbilder hat und die einen beruhigen, das kann einem das Gewissen tatsächlich ruhig machen. Auch wenn die Ratschläge falsch sind. Das ist so. Aber Jesus sagt ihm was ganz anderes. Willst du vollkommen sein, sagt er in Vers 21, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was Jesus dem Jüngling also sagt, ist nicht, dass du die Gebote hältst, ist unsinnig, das ist völlig falsch. Nein, was er ihm sagt, ist, du hast eigentlich gar nicht verstanden, worum es geht in den Geboten. Es geht nicht darum, dass du sie blind geht, dass du ihnen blind nachfolgst und ihnen blind gehorchst und dass du damit glaubst, vor Gott gerecht zu werden durch ein mechanisches Halten von Geboten, sondern was das Alte Testament will, dass du durch die Gebote, durch das Halten der Gebote zeigst, dein Herz gehört Gott. Dein Leben gehört Gott. Und wir wissen natürlich, das Neue Testament macht deutlich, die Gebote erreichen das nicht. Weil die Gebote doch immer wieder nur an das Tun des Menschen, an seine moralische Fähigkeit appelliert. Und der Mensch eben nicht fähig ist, von sich aus sein Herz Gott irgendwie hinzugeben. Wozu der Mensch gut fähig ist, ist, dass er sein Herz sich selbst hingibt. Auch das auch frommes Verhalten, auch das Halten der Gebote, das kann durchaus sehr egoistisch motiviert sein. Nämlich um mein Gewissen zu beruhigen. Nicht unbedingt, weil ich Gott gehorsam sein will, sondern weil ich mein Gewissen zur Ruhe bringen möchte. Und das scheint hier, dass der junge Mann das versucht und es nicht schafft. Es geht hier nicht um die Bedingungen, die Jesus stellt, wenn man ihm nachfolgt. Wir müssen nicht alles verkaufen, was wir haben, dann sähe sich ja vermutlich kein wiedergeborener Christ. Also ich wäre dann kein echter Jünger. Ich habe nicht alles verkauft, was ich hatte. Die übrigens, die 12 Jünger, haben auch nicht alles verkauft, was sie hatten. Das sieht man spätestens bei Petrus nach der Kreuzigung Jesu. Wo trifft Jesus ihn? An seiner alten Arbeitsstelle als Fischer auf seinem Boot. Er hat es wohl nicht verkauft. Es war eine Zeit lang stillgelegt, aber es war immer noch da. Und er hat es wieder in Betrieb genommen. Sie haben eine Zeit lang alles verlassen. Nachher dann wiederum, als sie dann als Apostel unterwegs waren, wurde Petrus Menschenfischer. Aber es wird hier deutlich, was Jesus hier zu dem jungen Mann sagt, ist keine Bedingung, dass wir alles verkaufen müssen, was wir haben, dass wir uns von dem Reichtum trennen müssen. Es wird deutlich, dass Jesus durch diese Aussage die Herzenshaltung dieses jungen Mannes zum Ausdruck bringt. Und das ist für uns interessant. Was Jesus sagt, was dich letztlich daran hindert, zum Frieden mit Gott zu kommen, ist, du bist nicht bereit, mir nachzufolgen. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und dann wirst du ewiges Leben bekommen. Und dazu ist der junge Mann nicht bereit. Es wird also deutlich, was Jesus hier aufdeckt. Die Herzenshaltung ist nicht eine wahrhaftige Haltung. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann wird es nur wahrhaftig und eben aufrichtig gehen. Wir müssen natürlich unterscheiden, es gibt auch bei Wiedergeborenen Unzufriedenheiten und unzufriedene Herzen. Das ist einfach so. Weil wir nicht mit allen Lebensführungen Gottes zufrieden und einverstanden sind. Das ist wie, als wir noch Kinder waren oder unsere Kinder nicht mit allem einverstanden sind, was wir als Eltern zu ihnen sagen. Weil man in der Regel als Eltern einen besseren Überblick hat, denken wir an Weihnachten. Wir werden unseren Kindern nie alles schenken, was sie wollen, weil wir wissen, das tut den Kindern nicht gut, wenn sie alles haben, was sie wollen. Aber deswegen sind und bleiben sie unsere Kinder und deswegen ist diese Gewissheit da, dass sie unsere Kinder sind. Ich hatte immer die Gewissheit, dass ich der Sohn meiner Eltern bin, auch wenn es Tage gab, wo ich vielleicht andere Eltern wollte, wo ich einen Freund hatte, der von seinen Eltern mehr bekommen hat als ich, also materielle mehr bekommen. Manchmal hätte ich seine Eltern gern gehabt. Ich bin froh, dass ich sie nicht hatte im Nachhinein. Das heißt, als Christen, wenn wir wiedergeboren sind, dann mag es Situationen geben, dass wir ein unruhiges Herz haben, dass wir unseren Frieden auch eine Zeit lang, ich möchte es mal formulieren, oberflächlich verlieren, weil Gott uns Wege führt, mit denen wir nicht einverstanden sind oder weil wir Lebenssituationen haben, die wir uns nicht ausgesucht haben. Davon redet hier aber dieser Text nicht. Hier geht es um eine innere Unzufriedenheit und Zerrissenheit von einem jungen Mann, der aus eigener Kraft versucht, Jesus nachzufolgen oder Gott zu gefallen, der aus eigener Kraft versucht, Gott zu dienen. Und es geht schief. Er tut alles, was er erkannt hat und er weiß, es reicht nicht. Es ist also einer, der, wir würden sagen, der nicht wiedergeboren ist. Es ist also einer, der nicht im Glauben steht, sondern der es aus eigener Kraft versucht, so zu tun, wie es richtig ist. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Wir können Gott aus eigener Kraft nicht dienen. Wir haben uns nicht aus eigenem Entschluss zum Kind unserer Eltern gemacht. Es war der Entschluss unserer Eltern, dass sie uns zeugen und empfangen wollen. Auch wenn sie natürlich nicht wussten, was dabei hinten rauskommt, um das mal so zu formulieren. Und es wahrscheinlich auch Eltern gibt, die sich was anderes gewünscht hätten mit ihren Kindern. Aber das ist auch ein anderes Thema. Bei Gott ist das nicht so. Er wollte uns genauso, wie wir sind. Und er ist es, der uns dann wiedergeboren macht zu einer lebendigen Hoffnung. Damit sagt Jesus also zu diesem jungen Mann, wenn du wirklich mir nachfolgen willst, wenn du mit deinem Herzen zur Ruhe kommen willst, das geht nur dann, wenn du dein Leben vollkommen unter meine Führung stellst. Und das ist die größte Herausforderung, vor der wir stehen. Natürlich sind wir immer als Menschen 100% gefordert. Nachfolge ist kein Spaziergang. Nachfolge heißt, wie es im Deutschen, so auch im Griechischen und Hebräischen heißt, dass wir Jesus hinterher folgen. Wir waren ja früher ab und zu mal in den Alpen, meine Familie. Und wenn man eine Bergwanderung gemacht hat, und wenn man einen guten Führer hat, dann braucht er keinen Weg, aber man kann dem hinterherlaufen. Wenn man nun aber alles besser weiß und den schönen Weg geht, der viel bequemer aussieht, kommt man aber nie ans Ziel. Wir hatten mal folgende Situation, das war keine Bergwanderung, das war eine Radtour. Da waren wir unterwegs. Das war tatsächlich so, ich kannte die Strecke, der mitgefahren ist, der kannte die Strecke nicht. Ich wusste, wenn man von A nach B kommt, muss man großen Umweg fahren, weil der direkte Weg führte ins Nichts. Mit dem Mountainbike wäre es vielleicht gegangen, aber nicht mit dem Straßenrad, mit dem wir unterwegs waren. Also habe ich zu dem gesagt, wir müssen hier rechts abbiegen und dann fahren wir quasi um so einen Hügel rum. Einen direkten Weg gab es nicht, der hat es nicht geglaubt, der ist gerade ausgefahren. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe an dem einen Punkt eine halbe Stunde gewartet, ich hatte so eine Krawatte. Ich weiß nicht, wie lange wir nicht miteinander geredet haben, also ich habe mich da nicht nur korrekt verhalten. Normalerweise bin ich derjenige immer, der den Umweg fährt, ne? der den falschen Weg fährt, weil ich sehr dickköpfig bin. Aber das ist ein gutes Bild zu sehen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ihm nachfolgen, dann funktioniert das tatsächlich nur, wenn wir ihm nachfolgen. Und der junge Mann, der war nicht bereit, diese Kosten zu bezahlen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt das, dass er unser ganzes Leben bestimmen darf und er wird unser ganzes Leben bestimmen. Es funktioniert eben nicht, dass wir glauben, dass wir noch Bereiche unseres Lebens aus unserem Glauben ausklammern können. Unserem Berufsalltag, wo wir dann nur noch unsere Ziele verfolgen. Oder wo jeder seine Charakterschwächen hat. Das weiß jeder selbst, wo er am ehesten in der Gefahr steht, von Jesus sich abzuwenden. Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief an Timotheus in Vers 18, dieses Gebot gebe ich dir, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft, also in der Kraft des Heiligen Geistes, einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Die meisten Situationen, wo Menschen am Glauben Schiffbruch erleiden, ist, wo sie eigene Wege gehen. Das heißt im Klartext, wo sie anfangen in ihrem Leben Sünde zu kultivieren. Sünde im eigenen Leben klein zu reden. Das macht jeder. Da kann man doch mitmachen. Oftmals sind es tatsächlich Beziehungsgeschichten. Wir hatten eine Frau, die kam zum Glauben. Sie war geschieden, dann kam sie zum Glauben und dann war es, wie es so oft ist, dann lief meiner Meinung nach der falsche Mann über den Weg, der vom Glauben nichts wissen wollte. Sie war schneller weg, als man gucken konnte. Die Beziehung zu einem Mann war wichtiger als die Beziehung zu Jesus. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist, ich habe den Kontakt leider verloren. So stehen wir einfach in der Gefahr, wenn wir dann Sünde kultivieren, auch wenn wir wiedergeboren sind, stehen wir einfach in der Gefahr, dass wir eben abirren, eigene Wege gehen. Geistliche Menschen, die werden wie David sich dann auf diese Sünde hin ansprechen lassen und wieder umkehren. Das ist ja das Schöne, dass wir umkehren dürfen, dass Gott will, dass wir umkehren. Wir sehen an diesem jungen Mann, Nachfolge funktioniert nur, wenn wir 100% auf den Herrn fixiert sind und auf ihn uns verlassen und ihm nachfolgen. Nachfolge ist dann auch nicht so einfach, wenn Gott von uns Dinge will und uns Wege führt, die wir nie freiwillig gehen würden. Auf einer Bergwanderung ist es relativ einfach zu laufen, wenn ich immer das Ziel sehe. Wenn ich den Gipfel sehe, auf den ich zugehe, dann ist es einfacher, manche Talsohle durchzulaufen. Schwierig wird es, wenn ein zweiter Berg im Weg steht und ich mich auf den Führer allein verlassen muss und der mich auf einmal Wege führt, wo ich den Eindruck habe, wir gehen es immer weiter weg von dem Gipfel, weil wir um diesen einen Berg rumlaufen müssen. Wenn uns Gott Wege führt, die wir freiwillig nicht gehen würden, dann heißt es, vertrauen wir ihm oder vertrauen wir ihm nicht? Vertrauen wir dann eher wie dem reichen Jüngling unseren Fähigkeiten, unserer Habe und Gut? Oder vertrauen wir wirklich darauf, dass Gott uns versorgt, wenn es darauf ankommt? Jesus sagt also, wer mir nachfolgt, dem wird es sein Leben kosten, dem kostet es alles, was er hat. Jesus hat einen Anspruch, wenn wir ihm nachfolgen, auf alles, was wir sind und auf alles, was wir besitzen. Das ist die nicht so frohe Botschaft der guten Nachricht. Nun ist es Petrus, der uns wiederum auf die Spur bringt und uns ermutigt, wenn man es so will. Da sagt Petrus zu Jesus, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Welchen Lohn haben wir denn? Und es war keine herausfordernde Frage derart, Herr, was bringt's denn eigentlich? Also wie so ein Vorwurf, sondern es ist eine ehrliche Frage, die dann Jesus zweifach beantwortet. Der erste Teil ist für uns insofern theologisch wichtig, aber inhaltlich gilt es den 12 Aposteln, dass er sagt, dass sie bei der Wiedergeburt, das heißt hier dreht sich um die Wiederkunft des Menschensohnes, wenn Jesus wiederkommt, werden sie sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Vermutlich sind das die Ältesten oder die 12 der 24 Ältesten aus Offenbarung, unter anderem Kapitel 4, 5 und hinten noch Kapitel 19. Aber wir müssen es offen lassen, wir wissen es nicht genau. Die meisten Ausleger werden dann diese 24 Ältesten bei der Offenbarung besetzen quasi mit 12 Leute vom alten Bund aus den Stämmen und dann 12 aus dem neuen Bund, die 12 Apostel. Wir müssen es offen lassen. Denn jeder Bibelkenner weiß, mit dem Apostel wird es schwierig, denn Judas ist ja ausgeschieden, Matthias wird nachgewählt und dann kam noch Paulus und dann sind wir schon bei 13. Also sind dann vom alten Bund nur noch 11 dabei. Ich sage es einfach mal, wir müssen da einfach vorsichtig sein, dass wir eben nicht alles wissen, aber es wird so sich erfüllen, wie es da steht. Jedenfalls, das gilt nur den Aposteln. Aber was Jesus auch denen sagt und auch uns sagt, wenn wir ihm nachfolgen, wir haben Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Viele, die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Der Lohn der Nachfolge, das ist ewiges Leben. Und sind wir ehrlich, auch wenn wir in unserem Land für den Glauben selbst keine großen Konsequenzen ziehen müssen, rein von der Verfolgung her, haben wir doch Konsequenzen zu ziehen, wenn wir ehrlich sind. Dann zahlen wir vermutlich mehr Steuern, wenn wir alles angeben, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir ehrlich sind, dann ziehen wir öfter den Kürzeren. Es ist einfach so. Weil uns als Christen es eben nicht möglich ist, einfach rumzulügen, wie wir Lust haben. Ich habe ein Auto angemeldet und dann kam da einer, das geht ja meistens nur noch über per Voranmeldung. Da kam einer, der dann behauptet hat, dass er sich angemeldet hat, aber das System hat irgendwie nicht so recht funktioniert. Und ich wusste genau, der hat sich nicht angemeldet, ich kannte den. Und der konnte sein Auto anmelden. Das wäre, ich könnte damit nicht leben, mit so einer Lüge. Dann ziehen wir als Christen den Kürzeren, dass man dann vielleicht unverrichteter Dinge nach Hause fahren müsste, weil man das Auto nicht anmeldet und dann am nächsten Tag nochmal hinkommen müsste, nachdem man sich dann fern, schriftlich, mündlich übers Internet angemeldet hat, als Beispiel. Wir ziehen den Kürzeren um des Namens des Herrn willen. Wir werden auch im Geschäft nicht alle Ellenbogen ausfahren können. Wir haben keinen Opferstatus als Christen. Aber es gibt einfach ethische Grenzen, die wir haben, die uns einfach zum Nachteil gereichen, rein menschlich gesprochen. Geistlich überhaupt nicht, aber menschlich gesprochen kann das sein, dass man da durchaus Nachteile in Kauf nimmt, um des Namens des Herrn willen. Und dann sagt Jesus uns zu, wenn ihr um meines Namens willen das alles über euch ergehen lasst und noch mehr, das wird euch alles hundertfach wiedergegeben werden. Das, was wir um Jesu willen hinter uns lassen, das wird er uns hundertfach ersetzen. Wie das dann im Konkreten aussieht, das muss er erfüllen. Das weiß ich nicht. Ich weiß, wie es bei mir aussieht und ausgesehen hat. Wenn ich sehe, auf was ich verzichtet habe, das ist nicht so viel, glaube ich, aber was Gott mir durch meine Frau gegeben hat, da verzichte ich gerne. Ich gehöre zu den Glücklichen, die sagen können, eine bessere Frau als sie haben, gibt es nicht. Ich wollte keine andere, ich bin Gott sehr dankbar dafür. Was Gott uns also gibt dafür, dass wir in unserem Zusammenhang manchmal ein bisschen was aufgeben müssen, ich sage es mal vorsichtig, steht in keinem Verhältnis, und das sagt Jesus. Das heißt, der Lohn der Nachfolge, der ist unfassbar größer als die Kosten. Vor allem dann diese Aussage und am Ende das ewige Leben. Der Lohn der Nachfolge, wenn du an Jesus bleibst, ist das ewige Leben. Und ich denke, wir dürfen wie Paulus sagen, was sind denn schon diese 60, 70, 80 Jahre, die vor uns liegen? Bei mir liegen schon 50 Jahre hinter mir oder noch mehr und bei einem anderen noch mehr, bei anderen ein bisschen weniger. Das heißt, ich habe keine 60 Jahre mehr vor mir. Aber ihr vielleicht, hoffe ich mal für euch. Aber wenn man dann, wie Paulus denkt, auch wenn wir da für Jesus das eine oder andere in Kauf nehmen, den ein oder anderen negativen Einschnitt im Leben in Kauf nehmen, dann sagt Paulus, das ist doch nichts im Gegensatz zu dem Ziel, auf das wir zusteuern, das ewige Leben. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits für uns, die wir in Jesus nachfolgen, sondern das ist das Ziel, auf das wir zusteuern. Das heißt, was hier der Text deutlich macht, dass die Kosten und der Lohn der Nachfolge in keinem Verhältnis stehen. Die Kosten, die sind so klein im Gegensatz zu dem Ertrag und zu dem Lohn, dass wir bei Jesus ewiges Leben haben. Der Lohn ist ja kein Vergleich. Jesus ist es, der sagt, er will, dass wir ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Es ist der ausgesprochene Wille Gottes, dass wir zu ihm kommen. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, manchmal auch ermahnen, wo wir merken, dass wir falsche Wege gegangen sind, dass wir umkehren, und Jesus wieder aufrichtig nachfolgen. So wie es David gemacht hat, der sich ansprach auf seinen Ehebruch, der umgekehrt ist. und am Ende seines Lebens als Mann Gottes bezeichnen wird, oder auch Abraham, der seine Frau verleugnet hat in Ägypten, der sie als seine Schwester, was sie ja auch war, aber es trotzdem eine halbe Wahrheit, natürlich eine ganze Lüge, gebracht hat. Auch er wird als Mann nach dem Herzen Gottes beschrieben. Warum? Weil sie immer wieder umgekehrt sind. Und für uns heißt das, dass wir immer wieder sehen, auch wenn die Kosten für uns manchmal sehr hoch erscheinen mögen und es gibt Lebenssituationen, wo die Kosten der Nachfolge uns fast zu viel erscheinen. In so Situationen, die wir hatten jetzt in der Klinge vom halben Jahr. Es wäre so einfach, den Glauben zu verleugnen. Es wäre so einfach, auf das Tischgebet zur Kleinigkeiten zu verzichten. Es wäre so einfach, mit den gleichen Waffen zurückzuschießen gegen Mitarbeiter, die einen mobben. Es wäre so einfach, und meine Frau kann das sehr gut, also das zurückschießen meine ich. Also ich weiß es inzwischen, wir haben dieses Jahr Silberhochzeit, ich kann aber auch gut schießen. Also wir sind da beide ganz gut geübt darin. Inzwischen schießen wir weniger zum Glück. Aber wir haben es nicht gemacht. Und es waren harte Kämpfe. Dass man sich dazu durchringt, was heißt es denn dann, die Feinde zu lieben? Was heißt es dann, die zu lieben, denen Gutes zu tun, die einen hassen? Meine Frau hat es gemacht und die Reaktionen waren gewaltig, nämlich sehr negativ. Meine Frau hat dann einfach jeder Mitarbeiterin in ihr Fach eine Schokoladentafel gelegt, einfach Dank für die Mitarbeit. Es hat aber keiner geglaubt von denen, die meiner Frau so negativ eingestellt waren. Die Schokolade kam dann wieder in ihr Fach. Gut, wir haben uns gefreut, haben Schokolade gegessen und die Kinder. Ihr wisst, es ist aber sehr demütigend, dass es dann eben nicht klappt, dass man dem anderen zeigt, ich achte und liebe dich trotzdem, weil es die Welt nicht kennt. Dass wir uns nicht davon kleinkriegen lassen, dass manchmal die Kosten der Nachfolge sehr hoch sind. Und auf den Herrn blicken, der uns die Verheißung gibt, der Lohn der Nachfolge ist viel größer, der ist das ewige Leben. Der Lohn der Nachfolge ist viel größer, als es die Kosten sind. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Wir danken dir aber auch, dass uns dein Wort sagt, dass die Nachfolge nicht kostenlos ist, sondern dass wir da manches tragen und ertragen müssen und manches auch erdulden müssen, dass wir anders nicht erdulden müssten. Wir bitten dich, Herr, dass wir nicht sind wie der Jüngling, dass uns die Kosten zu hoch werden, sondern wir bitten dich, dass wir wie Petrus und die Jünger sagen können, wir haben alles verlassen, um deines Namens willen, und darauf hoffen dürfen, Herr, dass wir dadurch alles bekommen, was du uns geben kannst. Das ist das ewige Leben. Wir bitten dich, Herr, dass du uns, wo wir in Glaubenskämpfen und Krisen stecken, dass wir auf dich schauen und dass wir vom Ziel her denken, von dem Lohn her denken, den du uns verheißt. Wir danken dir, lieber Herr, dass du uns an dein Ziel bringen willst und bringen wirst. Wir bitten dich aber immer wieder, dass wir uns nach dir ausstrecken. Wir bitten dich, dass wir uns in unserem Leben immer wieder alleine, Herr, nach dir ausstrecken und auch da, wo wir Wege gehen oder noch auf Wegen sind, Herr, die falsch sind, dass wir zu dir umkehren, weil wir auch wissen, Herr, dass du keinen hinausstoßen wirst und dass du auch jedem gerne vergibst, der zu dir kommt. Wir danken dir, lieber Herr, dass du ein gnädiger und treuer Gott bist, aber dass du auch ein Gott bist, der von uns gehorsam möchte und der auch gehorsam liebt. Und so bitte ich dich, dass wir beides lernen, dir nachzufolgen, gehorsam zu sein, uns immer wieder selbst zu verleugnen um deines Namens willen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns einfach zurüstest für den Alltag, dass du uns, wo wir sind, ermutigst und ermahnst, dir nachzufolgen und bei dir zu bleiben. Amen.